wunderschönes Lied, das wir eben gemeinsam gesungen haben, nicht? Und das ist ein Gebet der Hingabe an den Herrn Jesus. Wir haben ein herrliches Liedergut in unseren Liederbüchern, und was mir auffällt, gerade im Vergleich auch zu den modernen Liedern, die die Gemeinden heute singen, in den alten Liedern wird immer noch vom Hassen gesprochen. Fällt euch das auf? Was soll man hassen? Wir sollen die Sünde hassen, ja, wir sollen der Welt absagen, all diese Dinge. Das sehe ich nicht allzu sehr in den neuartigen Liedern. Komisch, dass mir das gerade heute so aufgefallen ist. Wahrscheinlich auch im Zusammenhang dessen, was wir gemeinsam heute lernen werden aus dem Sendschreiben an Ephesus. Lasst uns gemeinsam aufschreiben, denn dort wird auch, in diesem Sendschreiben an Ephesus, wird auch davon gesprochen, dass Jesus selbst etwas hasst. Ja? Wirklich? Ja. Das ist, was das Wort Gottes sagt. So lasst uns gemeinsam zunächst einmal den Text lesen aus Offenbarung Kapitel 2. Ich lese uns die ersten 7 Verse. Dem Engel der Gemeinde zu Ephesus schreibe: Das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld und dass du die Bösen nicht tragen kannst. Und hast versucht, die so da sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner erfunden. Und verträgst und hast Geduld, und um meines Namens willen arbeitest du und bist nicht müde geworden. Aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest. Gedenke, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wo aber nicht, werde ich dir bald kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wo du nicht Buße tust. Aber das hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, welche ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Holz des Lebens, von dem Baum des Lebens, das im Paradiese Gottes ist. Soweit der Text. Uns ist bewusst, dass das Sendschreiben hier an die Gemeinde in Ephesus das zweite Schreiben schon ist an die Gemeinde. Ja, das erste finden wir auch im Neuen Testament, direkt nach dem Galaterbrief. Ich möchte aber, bevor wir uns richtig in den Text hineinbegeben, ganz kurz etliche allgemeine Dinge erwähnen, die wir beachten müssen, studierend die Sendschreiben. Das erste, was ich erwähnen will, ist die Tatsache, dass die Sendschreiben, alle 7 Sendschreiben, in ein und demselben Muster aufgeschrieben sind. Ja? Wir haben als allererstes die Selbstdarstellung des Herrn Jesu in dem Gruß an die Gemeinde. Dann haben wir den Lob Jesu Christi an die Gemeinde. 2 der Gemeinden kriegen kein Lob. Als weiteres entdecken wir eine Ermahnung des Herrn Jesus an die Gemeinde. Wiederum sind es 2 Gemeinden aus diesen 7, die keine Ermahnung bekommen. Dann haben wir als nächstes die praktische Anleitung dazu, was zu tun ist angesichts der Probleme oder der Sünde in der Gemeinde. Jesus sagt ganz klar, was zu tun ist den Gläubigen in der Gemeinde, die dann sich festgefahren haben. Als nächstes haben wir eine Warnung vor der Konsequenz des Ungehorsams. Das heißt, Jesus sagt ganz deutlich, welche Schritte die Gläubigen zu tun haben. Wenn die Gläubigen es hören, darauf aber nicht eingehen, was ist die Konsequenz? Das wird hier auch angesprochen. in den Sendschreiben. Und als allerletztes haben wir dann die Verheißung an die Überwinder. So, wir haben die Selbstdarstellung Jesu, erstens. Dann haben wir den Lob, wir haben Ermahnung, wir haben die Lösung des Problems oder der Sünde. Fünftens, Konsequenzen des Ungehorsams. Und sechstens, die Verheißung an den Überwinder. Und das ist genau das Muster, das wir bei allen sieben Sendschreiben sehen und nach dem wir auch vorgehen werden in unseren Betrachtungen der Sendschreiben. Ja? Lass mich aber ganz kurz etwas hinzufügen, was mir schon lange eine Frage gewesen ist, was mir am Herzen gelegen hat und womit ich auch wirklich gekämpft habe. Ich habe es gelernt in der Bibelschule, die ich besucht habe und dann später auch am Bibelcollege, und ich lese es auch öfters in verschiedenen Bibelkommentaren, dass die angeschriebenen sieben Gemeinden hier in der Offenbarung Kapitel 2 und 3 bestimmte Zeitperioden der Kirchengeschichte repräsentieren. Ja, zum Beispiel denken diese Bibellehrer, dass die Gemeinde in Ephesus unter anderem die apostolische Gemeinde symbolisiert, die Gemeinde, die durch die Apostel gegründet worden ist und dann auch fortbestanden hat bis ungefähr 100 nach Christus. Die nächste Gemeinde, die angeschrieben wird, die Gemeinde in Smyrna, repräsentiert ihrem Verständnis nach die nachapostolische Gemeinde und so weiter und so weiter. Und wie gesagt, manche sehr gute, manche sehr konservative Bibellehrer, konservativen Bibellehrer halten an dieser Auslegung fest, dass die Sendschreiben nicht nur zu den vorhandenen Gemeinden sprechen, sondern von einer Epoche aus der Kirchengeschichte auch sprechen, bezugnehmend auf die Gemeinden, die sich in dieser Epoche befunden haben. Ich persönlich glaube das nicht. Ich habe meine Gründe dazu, und der schwerwiegendste ist eben die Frage nach dem Warum. Ja? Wozu brauchen wir diese allegorische oder bildliche Auslegung, in der man dann versucht, diese Dinge, die zum Beispiel hier an Ephesus geschrieben werden, in der apostolischen Gemeinde zu finden, ja, oder in der nachapostolischen Gemeinde, wenn es danach um Sardes geht und so weiter und so, oder Smyrna. Warum brauchen wir das? Ja? Die Tatsache ist, dass die Gemeinden, die angeschrieben worden sind, die sieben, die haben tatsächlich existiert. Und die andere Wahrheit ist doch auch, dass die Dinge, die Sünden, die Verfehlungen, die wir hier finden, die Probleme in der Gemeinde, die die Gemeinden damals geplagt haben, die plagen die Gemeinde heute auch noch und haben die Gemeinden in der ganzen Kirchengeschichte geplagt. Die Probleme, die hier angesprochen werden, die werden wir in jeder Gemeinde, ja, egal in welcher Zeit, vorfinden. Zum Beispiel auch das Problem oder die Sünde, das wir heute ansprechen, der Verlust der ersten Liebe. Ist das etwas, was nur die Gemeinde in Ephesus betrifft? Ist es nur etwas, was die apostolische Gemeinde dann, ja, die Apostolen gegründet haben und die nachher fortbestanden hat bis zum Jahre 100, dass nur diese Gemeinde plagt? Natürlich nicht. So, von daher sehe ich keine Notwendigkeit, in dieser Weise prophetisch, ja, diese sieben hier angeschriebenen Gemeinden auszulegen. Aber auch wenn ich diese Einstellung habe, dann werde ich solche Lehrer, die daran festhalten und die das in dieser Weise auch auslegen, ich werde sie nicht herabsetzen und ich werde sie auch nicht als falsche Lehrer bezeichnen. Ja, ich sehe nur für mich persönlich keine Notwendigkeit, die Sendschreiben in dieser Weise, das heißt prophetisch, auszulegen. So, lasst uns nun aber mit dem Studium der Sendschreiben an die Gemeinde hier in Ephesus beginnen. So, das Sendschreiben an die Gemeinde fängt mit diesen Worten an: dem Engel der Gemeinde zu Ephesus schreibe. Und wir haben das schon in unseren vorhergehenden Betrachtungen gesagt, der Engel, der hier angesprochen wird, ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Verkündiger der Gemeinde, der Diener der Gemeinde. Es war seine Aufgabe gewesen, die Gemeinde geistlich zu betreuen. Es war auch die Aufgabe dieser Männer gewesen, wenn apostolische Briefe gekommen sind, zum Beispiel von dem Apostel Petrus oder wie hier von Johannes. Er hat dann diese Briefe öffentlich vorgelesen, ja, vor der ganzen Gemeinde. Es war nicht nur an ihn gerichtet, sondern an die Gemeinde als solches. Lass mich ganz kurz einige Informationen zu dieser Stadt Ephesus weitergeben. Und ich muss hier aufpassen, dass ich nicht zu viel Zeit darin verbringe, weil ich finde es faszinierend, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen, aber wie auch immer. Ephesus war die wichtigste Stadt Kleinasiens gewesen zu der damaligen Zeit. Ja, manche sagen, dass die Stadt Ephesus das für Kleinasien gewesen ist, was heute New York für Amerika ist. Ephesus als Stadt war ein sehr wichtiger Knotenpunkt der damaligen Zeit in wirtschaftlicher Hinsicht, in politischer Hinsicht, in religiöser Hinsicht. Ja, es war eine Hafenstadt, was das bedeutet, das wissen wir. Der griechische Philosoph Heraklit, der aus Ephesus kam, er sagte einst Folgendes, er sagte, niemand kann in Ephesus leben, ohne über die Unmoral zu weinen, die er überall in der Stadt sieht. Und der Zentrum dieses unmoralischen Treibens war dann der Tempel der Diana in dieser Stadt. Ja, man weiß oder wir wissen, dass dieser Tempel der Diana in der Stadt Ephesus eins der 7 Weltwunder der Antike gewesen ist. Das Gebäude als solches war so massiv, ja, es war sage und schreibe 130 Meter lang und 76 Meter breit. Letzte Woche habe ich unsere Gemeinde hier abgeschritten, ja, ich bin nicht mit dem Messband gegangen, aber ich habe es abgeschritten, ja, und habe geguckt, wie lang die Gemeinde ist und wie das Gemeindegebäude und wie breit es ist. Wer mich gesehen hat, der hat bestimmt gedacht, was mit dem los, aber ist egal. Ich wollte einmal sehen, wie oft das Gebäude der Gnadenbaptistengemeinde in diesen Tempel hineinpassen würde. Und ich habe rausgefunden, 3-mal. 3-mal würde unsere Gemeinde oder könnte unsere Gemeinde in diesen Tempel hineinpassen. Das ist erstaunlich, was die Menschen damals schon baulich leisten konnten und vor allem die Dachkonstruktion dieses, stellt euch mal vor, so ein Dach, ja. Die Dachkonstruktion wurde von 117 Säulen getragen, die 20 Meter hoch waren. Das hat ein Mensch erbaut oder Menschen haben das gemacht. Interessant. Und das Faszinierende ist, und wir können das im Computer nachschauen, heute existiert von diesem Tempel, von diesem massiven Gebäude, nur noch eine Säule. Eine Säule steht da und wie ein Zeigefinger zeigt es nach oben. Und das ist der Hinweis für den Menschen, Mensch, was immer du baust, so gewaltig es auch ist, es wird vergehen. Es wird vergehen. Das Interessante ist auch, dass dieser Tempel der Diana nicht nur als ein religiöses Zentrum gedient hat, mit den abartigsten kultischen Handlungen. Wir denken, unsere Gesellschaft ist verrückt. Ihr Lieben, ja, ich will gar nicht davon sprechen, was damals war. Die waren genauso verrückt. Die Welt ohne Gott ist im Dunkeln. Und was die sich ausdenken, es ist katastrophal. So, es war nicht nur ein religiöses Zentrum, dieser Tempel, sondern es war auch eine Kunstgalerie der Stadt. So alle möglichen, was immer, Bilder oder was immer konnte man in diesem Tempel finden. Und dieser Tempel war eben auch ein Geldinstitut, eine Bank, die wichtigste Bank in Kleinasien. Und nicht nur das, zudem war es noch eine Zufluchtsstätte für die Kriminellen. Wie das zusammenpasst, ist mir ein Rätsel, aber wie auch immer. Die Historiker sagen uns, dass Ephesus zu dieser Zeit, als das Sendschreiben geschrieben worden ist, ungefähr 250.000 Menschen hatte oder 250.000 und mehr lebten in dieser Stadt. Und es war doch eine ziemlich große Stadt für die damalige Zeit. Und die Bibellehrer und biblischen Historiker, sie sagen uns, dass die Gemeinde in Ephesus ungefähr 50.000 Menschen stark war. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 50.000 Menschen als Gemeinde oder in der Gemeinde. Woher sie diese Zahl haben, das weiß ich nicht. Aber was wir wissen können aufgrund dessen, weil die Schrift uns das sagt, ist Folgendes. Diese Stadt in, oder diese Gemeinde in Ephesus, sie hat die besten Prediger und Bibellehrer der damaligen Zeit als Diener der Gemeinde aufweisen können. Ja? So hat der Apostel Paulus, wahrscheinlich hat er diese Gemeinde gegründet, 3 Jahre in der Gemeinde gedient. Wir können uns vorstellen, welch ein Genuss das für die Gläubigen gewesen ist, den Apostel Paulus zu hören, predigen zu hören. Das missionarische Wirken des Apostel Paulus in dieser Gemeinde wird uns in Apostelgeschichte 19, Vers 10 beschrieben. Und das ist zu einem späteren Zeitpunkt, als Paulus dann wieder zurückgekommen ist nach Ephesus. Es wird Folgendes gesagt, ich möchte ab Vers 10 lesen, Apostelgeschichte 19. Hört mal genau hin. Dies aber geschah 2 Jahre lang, der Dienst des Apostel Paulus weit an der Gemeinde 2 Jahre lang, sodass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Interessant. So, es war nicht nur in einem Winkel irgendwo im Keller, dass der Apostel Paulus gepredigt hat und diese Dinge Wunder vollbracht hat, wir werden davon lesen, sondern es war öffentlich gewesen, so dass alle Juden und Griechen und Juden das Wort des Herrn hörten. Vers 11. Und nicht gemeine Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus. Da haben wir es. Ja? Wunder sind geschehen und Gott gebraucht Paulus eben, um diese Wunder zu vollbringen, so dass man sogar Schweißtücher oder Schürzen von seinem Leibe weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. So, das war eine evangelistisch gesehen, missionarisch gesehen, sehr aktive Gemeinde gewesen. Da war was los in dieser Stadt Ephesus, missionarisch und auch evangelistisch gesehen. So, der Apostel Paulus war ein Diener der Gemeinde, der längere Zeit dort gedient hat. Dann wissen wir, aufgrund dessen, was uns auch die Heilige Schrift berichtet, dass Timotheus dort gedient hat in der Gemeinde. Zum anderen der große Evangelist Apollos, von dem die Heilige Schrift sagt, dass er ein beredeter Mann war, mächtig in den Schriften. Auch er hat in der Gemeinde Ephesus gedient und ebenso erzählt uns die Kirchengeschichte, dass der Apostel Johannes mit der Mutter Jesu, der Maria, nach Ephesus gezogen ist, um dann in der Gemeinde dort zu dienen und von dort wurde er dann in die Verbannung nach Patmos auch geschickt. Es gibt heute in den Ruinen dieser Stadt immer noch angeblich eine Grabstelle des Apostel Johannes, der nach seiner Verbannung in seinen letzten Tagen dann nach Ephesus wieder zurückkam und dort dann auch verstorben ist. So, wir erkennen also in diesen Dingen, die uns berichtet werden in der Heiligen Schrift, dass die Gemeinde in Ephesus, ob sie nun 50.000 Menschen stark war oder 500, doch einen sehr guten Start hatte. Ja? Uns wird mehr gesagt, hier in dem Sendschreiben, aber wir wollen der Reihe nach vorgehen. Zunächst einmal wollen wir uns den Gruß anschauen und die Selbstbeschreibung Jesu überdenken. Jesus sagt, das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner rechten Hand, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Kommt uns bekannt vor. Natürlich kommt uns das bekannt vor. Wir gehen zurück zum ersten Kapitel und sehen, das ist es, wie der Apostel Johannes Jesus schon beschrieben hat. Ja? Und dann, das ist eben die Verbindung, die wir sofort erkennen. Und uns wird gezeigt, dass Jesus diese sieben Sterne, diese sieben Verkündiger der sieben Gemeinden, mitten unter seiner Gemeinde wandelt. Ein wunderbares Bild, ein wunderbarer Hinweis darauf, dass Jesus Christus aktiv ist in seiner Gemeinde und eben in dieser Weise der Gemeinde auch dient, dass er seine Verkündiger in dieser Gemeinde hat und sie auch hält. Ja? Und das ist wahrscheinlich auch, was die Gemeinde in Ephesus als allererstes hören musste. Sie mussten hören, dass der Diener der Gemeinde jemand ist, den Jesus selbst zum Dienst berufen hat und nun in seiner Hand hält. Überlegt einmal, welch eine gewaltige Verantwortung das ist, ja, für einen Diener der Gemeinde. Und interessanterweise, wenn wir den ersten Epheserbrief aufschlagen, dann sehen wir, dass der Apostel Paulus unter anderem es den Ephesern sehr eindringlich erklärt hat, dass die Gemeinde der Leib Christi ist und Jesus Christus ist das Haupt. Ja? Und das bedeutet, dass Jesus die volle Verfügungsgewalt hat über die Gemeinde. Es ist nicht der Mensch. Und das bedeutet, dass Jesus das Zentrum und auch der Mittelpunkt der Gemeinde ist. Und schon damals, als der erste Brief geschrieben wurde, war das anscheinend das Problem der Epheser gewesen. Sie haben diese göttliche Ordnung in der Autoritätsstruktur, die Gott selbst festlegt, angezweifelt. Und deshalb musste der Apostel Paulus schreiben, und wir kennen das sehr gut, denn der Mann ist der Haupt der Frau. Da haben wir es. Das ist die göttliche Ordnung. Wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Und jetzt, 35 Jahre später, sehen wir, es ist nicht besser geworden. Der Apostel Paulus hat sie gewarnt. Achtet auf diese Autoritätsstruktur, bei der Jesus Christus natürlich an der Spitze ist und seine Autorität delegiert. Jetzt, 35 Jahre später, ist es nicht besser geworden. Die Epheser wissen nicht wirklich, wer Jesus ist. Und sie wissen auch nicht, wie die Beziehung der Unterordnung zu Jesus wirklich aussieht. Und deshalb stellt sich Jesus als solch einer vor in seinem Gruß, der in seiner Hand den Boten der Gemeinde in Ephesus hält und mitten auch in seiner Gemeinde wandelt. Das heißt, aktiv ist. Das Wort halten ist von Bedeutung. Man kann, ich mache das hier mal zu, man kann ein Buch halten. Ja, ich halte ein Buch, ist richtig. Man kann aber auch, ich habe hier eine Haselnuss, man kann die Haselnuss halten und ihr seht den Unterschied ganz genau. Ja, und das ist genau das Wort, was hier gebraucht wird. In dieser Weise hält Jesus Christus seine Diener der Gemeinde. Es ist erstaunlich, dass ein Wort so viel aussagen kann. Und wisst ihr, vielleicht war das ein Problem der Epheser gewesen. Und ich spekuliere hier ein bisschen. Vielleicht war das wirklich ein Problem der Epheser gewesen, einen anderen Boten zu akzeptieren, nachdem sie den Apostel Paulus als Verkündiger hatten, nachdem sie den Apollos hatten und Johannes. Und hier kommt nun einer, der Verkündiger der Gemeinde ist. Das waren große Schuhe, die er zu füllen hatte. Und das ist, was wir auch machen als Gemeinde. Wir vergleichen die Gemeindeprediger miteinander und nun sagen, da kommt ein neuer Prediger, naja, der predigt nicht schlecht, aber er ist nicht so gut, wie der, sagen wir mal, Kornalewski es gewesen ist. Das ist, wie wir Menschen sind, ich mache das auch, ja. Aber wenn wir die Schrift lesen, die Heilige Schrift lesen, wenn wir die Realität uns vergegenwärtigen, auf die uns die Heilige Schrift sehr deutlich hinweist, dann verstehen wir, dass auch wenn ein Prediger vielleicht nicht so gut predigen kann wie Kornalewski, ja, oder in diesem Fall der Epheser wie Apollos oder Paulus, ja, nichtsdestotrotz hat Herr Jesus Christus, wenn er diesen Prediger berufen hat, tatsächlich in seiner Hand. Und das ist eine wunderbare Sache, die wir wissen dürfen. Wir kommen zu dem dritten Abschnitt des Briefes, wobei es um den Lob der Gemeinde geht. Ja, Jesus sagt, ich kenne deine Werke und deine Arbeit oder deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böses nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, welche sich Apostel nennen und sind es nicht und hast sie als Lügner erfunden und hast Ausharren und hast getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Oh, das hört sich gut an. Das hört sich sehr, sehr gut an. Ja, hier wird eine Liste gegeben von all dem, was die Epheser getan haben. So, Jesus weiß ganz genau, was in einer Gemeinde abgeht, was passiert. Er weiß, dass es eine fleißige Gemeinde ist. Es war eine Gemeinde, die standhaft war und geduldig war und das Böse nicht ertragen konnte. Und dies wird uns im nächsten Satz dann beschrieben, ja, dass sie die falschen Apostel erkennen konnten. Mensch, das ist großartig. Da kommt jemand, der kann gut predigen, vielleicht besser sogar wie der Diener in der Gemeinde und fängt an zu predigen und die Gemeinde hört sich das an, schlägt die Bibel, die Schrift auf, die sie zur damaligen Zeit ja auch hatten, das Alte Testament, und sie sagen, das ist ein falscher Lehrer, das ist ein falscher Apostel. Sie konnte das unterscheiden. Das ist gewaltig. Die Gemeinde in Ephesus war eine sehr aktive, eine nüchterne Gemeinde, eine urteilsfähige Gemeinde, im Englischen ist das Wort discerning, ja. Sie war eine missionarische Gemeinde, ist doch wunderbar, das sind alles Kriterien, die ich für mich persönlich in meinem Leben sehr gerne haben würde, ja. Sie war konservativ in ihrer Lehre, sie waren fleißig, sie waren geduldig, in dem Widerstand, ja, trotz all der Anfechtungen und Versuchungen, in der sie lebte, in dieser großen Stadt Ephesus, wo es moralisch eigentlich sehr, sehr schlecht aussah. So, wir fragen uns, naja, wo ist das Problem? Vers 4 verrät uns, wo das Problem war. Und das ist sehr interessant, da müssen wir aufhorchen. Aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässt. Das hört sich nicht gut an. Manch einer wird vielleicht sagen, naja, aber diese guten Dinge, die von der Gemeinde hier gesagt werden, ja, dass sie nüchtern war, dies und aktiv, fleißig, heben sie die erste Liebe nicht auf? Anscheinend nicht. Und das ist sicher, wie gesagt, eine gute Sache, dass der Herr Jesus diese Dinge erwähnt. Er erwähnt es lobend, sprechen von den Werken der Gemeinde. Er verurteilt das nicht, er sagt, das ist gut. Aber er sagt, die Motivation hinter dem, was ihr tut, ist eine verkehrte. Die Motivation der Liebe, worum es doch eigentlich geht, der Liebe zu dem Herrn Jesus, die ist nicht da. Und dann sagt Jesus Folgendes, gedenke, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, wo aber nicht, werde ich dir bald kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte. Das hört sich auch sehr, sehr ernst an. Ihr Lieben, wenn Jesus Christus nicht der Vorrang gegeben wird in der Gemeinde oder in unserem Leben, wird das die Folge sein. Ja? Die Liebe verlöscht. Und wir verlieren uns in einem heftigen religiösen Aktivismus. Dann wollen wir dies und jenes machen und das vollbringen und das noch mitmachen und die Mission unterstützen. Wenn die Liebe zu dem Herrn Jesus fehlt, dann ist die Basis für all das, für diese aktiven Sachen, die eigentlich gut sind, aber die Basis fehlt. Die Basis ist nicht da. Und dann macht man diese Dinge auch, diesen religiösen Aktivismus, aufgrund des Selbsterhaltungstriebes. Naja, wir haben schließlich ein Gebäude und es muss ja irgendwie weiterlaufen, ihr Lieben, es muss nicht. Wenn die Liebe zu Jesus nicht da ist, dann ist besser, dass nichts läuft. Ja? So, und die Gemeinde ohne die Liebe zu Jesus wird zu einer Institution. Mit vielen Regeln, mit vielen Programmen, aber sie ist nicht mehr das Licht im Dunkeln dieser Welt, weil Jesus selbst, wie er sagt, den Leuchter wegstoßen wird, wenn die Liebe fehlt. Und so ist das auch in unserem persönlichen Leben. Wenn Jesus in unserem Leben nicht den Vorrang hat, wird die Liebe in uns erkalten und wir werden noch christlich reden. Wir werden christlich handeln, was ja nicht schlecht ist, aber wir werden kein Licht mehr sein, kein Salz mehr sein für diese Welt, weil es an der Liebe fehlt. So, was ist diese erste Liebe? Ja, ich denke, dass wir das alle wissen. Es ist die Liebe für Jesus, zu Jesus, die wir hatten, als wir unser Leben ihm anvertraut haben und wir die Wiedergeburt erlebt haben. Als wir Buße getan haben für unsere Sünden, zu Jesus gekommen sind, die Vergebung der Sünden erlebt haben und regeneriert worden sind durch den Heiligen Geist. Unser Herz war voller Freude und Dankbarkeit darüber, dass Jesus uns liebt, darüber, dass Jesus uns erlöst. Und man hat die Augen nur für Jesus gehabt. Ja? Alles andere war Nebensache. Und leider ist es so, und das beobachte ich in meinem Leben auch, je länger man in die Gemeinde geht, ja, ist alles andere, diese Vorrangstellung, die eigentlich da sein sollte, diese Beziehung zu Jesus, dass diese Dinge, die Nebensachen, dass sie das so ein bisschen verdunkeln, ja. Es geht eigentlich um die Liebe, um das Verhältnis zu Jesus Christus. Und diese Dinge, die wir tun, die auch wichtig sind, die wachsen aus dieser oder erwachsen aus dieser Beziehung. Ja? Gedenke, wovon du gefallen bist. Und ihr Lieben, es sind bestimmte Merkmale, die wir sehen, die davon sprechen, dass man die erste Liebe verloren hat. Ich möchte einige hier nennen. Das erste Symptom oder Merkmal ist sichtbar nur für den, der es selbst hat. Der andere sieht es nicht. Ja? Aber wenn wir unsere Freude verlieren am christlichen Leben, das ist ein Symptom dafür, dass wir die erste Liebe verloren haben. Ja, alles wird zur Routine. Ja, man hat das Gefühl, man hat schon alles gehört, was der Prediger da erzählt. Es wird alles mechanisch. Man geht Sonntag zur Kirche, nach der Kirche geht man zu Asian Pear oder Pizza Hut oder wohin auch immer, dann nach Hause, Kaffee trinken, dann geht man schlafen und schon fängt alles von vorne an und schon kommt der nächste Sonntag und man macht genau das Gleiche. So, wenn die Freude nicht mehr da ist, am geistlichen Leben, am christlichen Leben. Das ist ein Symptom dafür, dass wir die erste Liebe verloren haben. Zweitens verlieren wir auf einmal die Fähigkeit, den anderen zu lieben. Ja? Ihr Lieben, eins der größten Offenbarungen in der Schrift über die christliche Liebe ist die Tatsache, dass wir lieben können, weil wir zuerst geliebt worden sind von Gott selbst. Wenn wir das Staunen darüber, dass der Schöpfer des Lebens uns geschaffen hat und mit uns Gemeinschaft haben will, wenn wir das Staunen darüber verlieren, ja, dann wird auch die Liebe für den Nächsten in uns verschwinden. Wir werden kritisch, wir werden nörglerisch, dann sehen wir nur das Negative, was anzukreiden ist. Wir verlieren die Fähigkeit, Mitleid zu haben mit solchen, die in der Sünde leben. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Drittens verlieren wir ein gesundes Verständnis über uns selbst. Ja? Wir werden wichtiger. Anstatt, dass wir das tun, was Gott gefällt, tun wir das, was uns gefällt. Und so beurteilen wir das dann auch die Gemeinde. Wir sagen, naja, erfüllt die Gemeinde meine Wunschvorstellung? Das ist die erste Frage. Und wenn die Gemeinde das nicht tut, dann sagt man, oh ja, die Gemeinde bringt mir nichts und man schaut sich nach einer anderen Gemeinde um, die einem mehr bringt. So, die Selbstzentriertheit ersetzt die Jesuszentriertheit und das ist nie gut. Das sind Merkmale und es sind noch einige anderen, aber diese drei An diesen drei können wir erkennen, dass die erste Liebe nicht vorhanden ist. Jesus sagt, gedenke, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Ja, so im Zusammenhang mit der Gemeinde in Ephesus. Was waren die ersten Werke, die sie als Gemeinde getan haben, nachdem sie wiedergeboren worden sind, diese Menschen, ja, in Ephesus? Wir können es nachlesen, Apostelgeschichte 19. Ihr könnt euch bestimmt erinnern, das, was uns berichtet wird, unter anderem, und ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass es berichtet wird, sie haben als Menschen alle ihre okkulten Bücher zusammengebracht zu einem großen Haufen. Und die Bibel sagt uns ganz deutlich, dass es vom Wert gesehen, es war ein sehr hoher Wert, was dort zusammengebracht worden ist. Und was haben sie damit gemacht? Die haben es verbrannt. Ja? Diesen Dreck der Welt, kann man sagen. Die haben das alles verbrannt. Das war das erste Wirken, oder der erste Werk, sagt man das? Das erste Werk nach der Wiedergeburt. Das ist bezeichnend. Das ist interessant. Ein Freund von mir, der hat in seinem Leben, bevor er zum Glauben gekommen ist, Schallplatten gesammelt. Von allen möglichen Gruppen, die es damals gab in den 80er Jahren. Und der hat eine riesen Schallplattensammlung gehabt. Sehr, sehr wertvoll. Und das Erste, was gewesen ist, als er zum Glauben gekommen ist, er hat diese Schallplattensammlung genommen und hat alles verbrannt. Und Jahre später sagte er mir, oh, hätte ich das lieber nicht gemacht, ja, die Schallplattensammlung hatte einen großen Wert und Jahre später umso größeren Wert. Er hat gedacht, er hätte lieber die Schallplattensammlung behalten und sie dann später verkauft, um ein bisschen Geld zu haben. Ihr Lieben, was ist uns kostbarer geworden als Jesus? Ist es unsere Gesundheit? Ist es unser Ruf? Sind es bestimmte Dinge, die wir schon haben wollten? Aber ihr Lieben, was immer es ist, Jesus ist wichtiger. Viel wichtiger als alles andere. Jesus muss der Mittelpunkt unseres persönlichen und auch unseres Gemeindelebens sein. Und ich komme zurück zu diesem Bild des gewaltigen Tempels von der Diana, ja, nur noch eine Säule steht da als eine Mahnung für den Menschen. Wenn unsere Prioritäten verkehrt sind, wenn uns irgendetwas wichtiger ist und wir sagen wir mal unser eigenes Reich bauen und was immer, diese Dinge sind ja nicht schlecht, aber sie dürfen nicht unsere Priorität sein. Die Priorität muss Jesus Christus sein. Unsere Liebe zu Jesus. Und dann werden wir auch merken, dass diese Dinge, die wir dann nebenbei tun, ja, die sind nicht schlecht, aber sie nehmen uns nicht so gefangen, dass wir für nichts mehr Energie haben und keine Zeit mehr haben. Jesus ist wichtiger. Der Einschub ist sehr interessant in diesem Vers. Es ist, als ob Jesus die Gemeinde nach diesen scharfen Worten ja noch einmal ermutigen will. Er sagt Folgendes: Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. So, wir fragen uns, naja, warum hat Jesus das nicht vorher erwähnt, als er die Gemeinde gelobt hat? Das war ja auch etwas Gutes, was die Gemeinde hatte. Ja, sie hat hier diese bestimmte Sekte der Nikolaiten gehasst. Und ich denke, die Antwort ist diese, dass dieser Punkt, an dem die Epheser einen Neuanfang starten sollten. Ja, der Herr setzt das, was er hier in dem Vers sagt, mit der Genesung der Gemeinde in Ephesus zusammen. Ihre Leidenschaft für Jesus war nicht ganz weg. In einem Punkt wurde diese erste Liebe noch festgehalten. Ja, es war die Abscheu der Werke dieser Nikolaiten. Sekte. Was war das für eine Sekte? Wir können das in der Kirchengeschichte nachlesen. Die Kirchenväter sagen uns, es war eine bestimmte Abspaltung aus der Gemeinde gewesen, die gesagt hat, die gelehrt hat, dass man die Beziehung zu Jesus aufrechterhalten kann, ganz gleich, wie man lebt. Ja? Und dann haben sie sich auch aus der fleischlichen Lust hingegeben. Gelebt wie die Heiden, gelebt wie die Teufel, aber sagten sie, lieben Jesus, haben eine Verbindung zu ihm. Und Jesus sagt der Gemeinde, behaltet eure Abscheu, euren Hass gegen die Praxis dieser Leute. Es ist falsch, ja, so zu leben. Und das ist gut, etwas Gutes für die Gemeinde, wenn sie das erkennt und diese Praxis auch hasst. Im 7. Vers haben wir dann den Siegesspruch für die Gemeinde an Ephesus. Es wird gesagt, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja? Und dann wird gesagt, was sollen wir hören? Was soll die Gemeinde hören? Es wird Folgendes gesagt, wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Holz oder Baum des Lebens, der im Paradies ist. Wer überwindet, der wird. Ja, und der Hinweis ist ganz klar für uns. Wenn man von dem Baum des Lebens tatsächlich die Frucht isst, dann bedeutet es, dass man im Paradies ist. Das wird dem Überwinder zugesprochen von Jesus selbst. Ihr kommt in die Ewigkeit. Ihr kommt in die Herrlichkeit. Und ihr werdet die Gemeinschaft mit mir genießen. Das ist eigentlich das Bild, das davon spricht. Ja. Dieser Baum des Lebens ist etwas sehr Interessantes. Manche sprechen von vielen Bäumen des Lebens, die dort sein werden, wie auch immer. Aber der Baum des Lebens wird interessanterweise dreimal in 1. Mose angesprochen und viermal in der Offenbarung. Da haben wir wieder sieben. Ja, sehr, sehr interessant. Wir haben nicht die Zeit, über diesen Baum des Lebens nachzudenken. Das werden wir in einer der Bibelstunden machen. Aber wir brauchen keine große Erleuchtung zu haben, um zu sehen, dass es viele Parallelen gibt, ja, zwischen der Gemeinde in Ephesus und der Gemeinde heute. Es gibt sehr viele Ähnlichkeiten. Und diese Ähnlichkeiten sind nicht nur dazu da, dass wir darüber nachdenken, denken, naja, so ist es halt. Nein, es wird uns gesagt, dass wir bestimmte praktische Schritte tun müssen. Das ist, was Jesus erwartet. Er sagt, wenn ihr gehört habt, wenn ihr verstanden habt, euch selbst überprüfend, dass euch zum Beispiel die erste Liebe fehlt, tut es. Was denn? Ihr Lieben, überprüft eure Beziehung zu Jesus. Sorgt dafür, dass die erste Liebe, wenn die Heilige Schrift das sagt, dass man diese erste Liebe behalten kann, dann kann man das behalten. Sorgt dafür, dass die erste Liebe da ist. Fragt euch mal, warum lebe ich als ein Christ so, wie ich lebe? Für mich als Prediger gilt das genauso. Warum tue ich diese Dinge in der Gemeinde, die ich tue? Tue ich deshalb, weil ich dafür bezahlt werde, weil die Menschen mich sehen? Warum auch immer? Ihr Lieben, wenn die Liebe zu Jesus nicht da ist, dann alles vergeblich. Dann wird das, was wir tun, noch eine schöne Tradition. Oh, die Tradition, die christliche Tradition ist herrlich. Ist wunderbar, aber es ist nicht das, worum es geht, sagt die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift weist uns auf Jesus hin, er ist der Mittelpunkt. Er ist der Mittelpunkt des Lebens, er ist der Mittelpunkt der Gemeinde und so muss es sein. Wir müssen ihn lieben. So, wenn wir in einem Wort das christliche Leben oder in einem Satz, sollte ich sagen, das christliche Leben zusammenfassen können, dann sagen wir Folgendes, aufgrund dessen, was die Schrift uns mitteilt. Christsein bedeutet, in der aufrichtigen Beziehung mit dem Herrn Jesus zu stehen und ihn zu lieben. Und dann wird alles andere aus dieser Beziehung fließen. Jesus sagt, ein gesunder Baum bringt gesunde Frucht. Wenn diese Beziehung gesund ist zu Jesus Christus, werden wir automatisch eine gesunde Frucht bringen. Wir wollen es, weil wir zu Ehre unseres Herrn und Heilendes leben wollen. Die Zeit ist vorangerückt, ich musste meine Predigt hier um einiges kürzen, aber möge der Herr selbst sein Wort an uns segnen. Und noch einmal möchte ich darauf hinweisen, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Sehr, sehr wichtig. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich will mit einem Gebet und mit einem Segensgebet unseren Gottesdienst beenden. Wir stehen auf. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, du hast nicht nur zu der Gemeinde in Ephesus gesprochen und diese Dinge aufgezeigt, genauso sprichst du auch zu uns heute. Und lasst uns verstehen, Herr, und das ist unser Wunsch, dass diese Dinge, die wir gemeinsam heute durchgedacht haben, überlegt haben aus dem Sendschreiben an die Epheser, sie richten sich genauso auch an uns als Gemeinde und Einzelne. Hilf uns, Herr Jesus Christus, dass die Liebe zu dir für uns Priorität ist und dass wir aus dieser Liebe zu dir die Dinge tun, die wir tun in der Gemeinde. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen. Danke, dass wir in deiner Hand sind. Wir haben es so gut. Und auch heute beten wir darum, Herr Jesus Christus, komme bald. Anbetung sei dir. Amen. Amen. Oh, ich habe vergessen, den Segen zu sprechen. Das will ich noch. Und der Friede Gottes, welcher höher ist in alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.